Fast ein Jahr hat es gedauert, der Weg von der Veröffentlichung des Eckpunktepapiers im Januar bis zur Beschließung der Hochschulgesetznovelle vor wenigen Tagen. Fast ein Jahr, in dem diskutiert und gestritten wurde, welche Regelungen sind denn jetzt sinnvoll, welche nicht so. Ist die Novelle nicht eigentlich die Umsetzung des so beliebten Hochschulfreiheitsgesetzes? Bedeutet mehr Freiheit für die Hochschulen, aber nicht weniger Freiheit für die Studierenden? Wie viel Eigenverantwortung kann den Studierenden zugetraut werden? Wirklich einig geworden scheinen sich die Streitparteien da nicht so. Also auf der einen Seite die studentischen Vertretungen, allen voran das Landesastentreffen, und auf der anderen Seite die Landesregierung. Beschlossen wurde der Entwurf dann aber am Dienstag trotzdem. Ich habe mich bereits im Sommer mit der Rektorin der Heine-Uni, Professorin Anja Steinberg, getroffen, um zu klären, was sich mit den neuen Regelungen denn möglicherweise für die Studierenden an der Heine-Uni ändern könnte.
Sie haben sich mit dem AStA-Vorstand schon getroffen wegen des Hochschulgesetzes, haben über unterschiedliche Punkte, vor allem über den Punkt der Anwesenheitspflicht und die Online-Self-Assessments gesprochen, was ja so die großen Diskussionspunkte unter den Studierenden sind. Was halten Sie denn für sinnvoll an diesem Gesetz? Weil in den 5 Punkten haben Sie ja eigentlich immer gesagt, ja, das werden wir nicht umsetzen. Was sind denn die Punkte an der Gesetzesnovellierung, wo Sie sagen, die machen Sinn, die werden wir in Zukunft auch so umsetzen?
Ich glaube, dass die Freiheit, die uns bei den Anwesenheitspflichten oder bei dem Verbot von Anwesenheitspflichten gegeben wurde, doch nochmal dazu führt, dass wir uns mit der Thematik auseinandersetzen und da wohl auch universitätsinterne Regelungen aufstellen werden. Und ich glaube, das ist nochmal ganz gut, dass dieser Prozess angeregt wird. Was in dem Papier aufsteht, was der AStA dann verfasst hat, ist ja, dass wir jetzt auch wirklich rigoros durchsetzen, dass die Studierenden Möglichkeit haben, ihre Prüfungsergebnisse einzusehen, die Korrekturen. Ja, das war mir gar nicht klar, dass das gar nicht überall selbstverständlich ist. Also insofern ist es auch wichtig, aber es gibt eben auch viele Punkte, wo den Hochschulen Autonomie zurückgegeben wird, wir sie aber letztlich nicht nutzen, um etwas zu ändern, wie hinsichtlich der Zivilklausel beispielsweise oder der Zusammensetzung des Senats.
Anwesenheitspflicht, allgemeine Anwesenheitspflicht soll es nicht geben, steht in dem Gesetz auch eigentlich gar nicht drin. Trotzdem haben alle Studierenden oder viele Studierenden sich deswegen beschwert. Wie soll das denn ablaufen? Soll es den Dozierenden freigestellt werden, ob sie Anwesenheitspflicht in ihren Kursen haben wollen, oder soll es da Vorgaben von der Uni geben?
Also da vielleicht mal ein paar klärende Worte. Ich glaube, das Thema wird völlig zu Unrecht aufgebauscht. Das ist nämlich gar kein Problem. Es gibt 3 Arten von Veranstaltungen. Es gibt Veranstaltungen, wo jeder Studierende zustimmen wird, dass es eine Anwesenheitspflicht geben muss. Das ist, wenn sie Laborübungen haben, wenn sie obduzieren, müssen sie halt da sein. Dann gibt es Vorlesungen, wo es in keinem Fall eine Anwesenheitspflicht geben darf. Das ist die klassische Vorlesung. Stellen Sie sich vor, Sie haben 150 Personen im Hörsaal sitzen. Da würde ich auch als Rektorin einschreiten, wenn mir da zu Ohren käme, ein Professor würde Anwesenheitspflicht oder eine Professorin würde Anwesenheitspflicht verlangen. Und dann gibt es einen dritten Bereich, das ist wirklich der, der problematisch ist. Das sind die Veranstaltungen, wo man darüber streiten kann, ob man Anwesenheitspflicht verlangen darf. Voraussetzung ist, dass der wissenschaftliche Diskurs im Vordergrund steht und dass man sagt, der Lernerfolg kann nur erreicht werden, wenn die Studierenden auch da sind. Meine persönliche Ansicht ist, dass bei einer Vorlesung, wo 70, 80 Leute sitzen, das einfach nicht sein kann. Bei einem Seminar mit 20 auf alle Fälle. Jetzt haben Sie nur die Streitpunkte, lasse ich das bis 40, bis 50 zu. Das ist sowas, über was man sprechen muss. Aber das ist ein ganz kleiner Bereich. Und da werden wir mit den Studierenden ins Gespräch gehen. Und die erste Gruppe und die zweite Gruppe, da werde ich für sorgen, dass das eingehalten wird, insbesondere nicht bei diesen großen Vorlesungen. Also da können sich die Studierenden an mich wenden, wenn der Professor plötzlich sagt, bei 200 Leuten, ich habe hier Anwesenheitspflicht. Und vielleicht noch eine Ergänzung. Es gibt ja ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg, dass die Rechtsfolgen einer Anwesenheitspflicht sehr scharf sieht, nämlich wenn ich das verlange als Lehrende oder Lehrender, dann muss ich auch genau regeln, was passiert, wenn jemand nicht kommt. Also darf er 2-mal fehlen, darf er 3-mal fehlen, ist entschuldigtes Fehlen, wenn das Kind krank ist, wenn ich selbst krank ist, wenn der Hund krank ist. Und das sollte eigentlich auch die Kollegen dazu veranlassen, da sehr restriktiv mit umzugehen, weil sie ja dann den ganzen Verwaltungsaufwand danach noch haben.
Was wären denn Ihrer Meinung nach Alternativen zum Online-Self-Assessment? Da geht es ja vor allem um die Frage der Studienerfolgsquote, die ein wenig zu steigern. Die ist ja ein großes Problem. Sie haben gesagt, Online-Self-Assessment wäre nicht die Lösung. Haben Sie einen Alternativvorschlag?
Also ich habe gesagt, wir werden das nicht flächendeckend einführen, weil es sicherlich Bereiche gibt, Studiengänge, wo auch so ein Self-Assessment nichts bringt. Ja, also wenn mir Kollegen gesagt haben, die Studierenden müssen das wirklich mal ein Semester ausprobieren und erst dann kann man das feststellen. Das kann ich nicht durch so ein Durchklicken von 2 Stunden. Ich habe aber auch schon das Gegenteilige gehört, dass Kollegen gesagt haben, ich könnte mir das für unser Fach sehr gut vorstellen, damit Studierende erst mal eine Vorstellung bekommen, was sie überhaupt erwartet im Studium. Und dann hat ja so ein Self-Assessment soll ja dann nicht die Folge haben, dass man irgendwas besteht oder nicht besteht, sondern das Wichtige ist, dass die Studierenden von irrigen Vorstellungen abkommen, was im Studium erlangt wird. Und deswegen glaube ich, es kann was Gutes sein, sollte aber auf keinen Fall flächendeckend eingeführt werden und schon gar nicht mit irgendeiner Folge, dass man da nicht studieren darf oder so etwas.
Ja. Gibt es denn Punkte, die Sie sich gewünscht hätten in einem neuen Hochschulgesetz oder Dinge, wo Sie gesagt hätten, das fehlt mir in dem neuen Entwurf?
Ja, das ist natürlich ein Wunschkonzert. Natürlich die Zusicherung einer auskömmlichen Grundausstattung, um die man sich nicht bewerben muss, sondern die den Fakultäten und den Universitäten zur Verfügung steht. Aber das konnte die Landesregierung natürlich überhaupt nicht erfüllen. Nein, ansonsten bin ich sehr zufrieden und ich denke, man kann zusammenfassend sagen, auch das neue Hochschulgesetz wird uns im täglichen Leben nicht so beeinflussen, dass sich hier ganz gravierend etwas ändert. Also der Tagesablauf wird einfach gleich bleiben und das tägliche Arbeiten.
Sagt Professorin Anja Steinbeck, Direktorin der Heine-Uni. Und was sagt sie? So viel wird sich gar nicht ändern. Wo wir uns aber, denke ich, recht sicher sein können, ist der Punkt der Anwesenheitspflicht. Die Sozialwissenschaften haben ja schon vor ein paar Wochen angekündigt, dass sie in ihren Studiengängen darauf hinwirken werden, in Seminaren wieder Anwesenheitspflichten durchsetzen zu können.